SWR 2 Leben.
Nürnberg im Weihnachtsputz. Überall Tannengrün, Lichtgeglitzer, Karussells und kleine Buden. Auf dem Christkindlmarkt drängen sich die Touristen. Es riecht nach Grillwürstchen, Sauerkraut und Zuckerwatte. Ich bin im Nürnberger Rathaus.
Ja, hier ist eine Abschiedsfeier irgendwo in einem Bildungsbüro. Ja, hier wird eine Kollegin verabschiedet. Fischer-Brühl heißt sie. Hier durch die Tür, ja?
Ja.
Danke.
36 Jahre hat Brigitte Fischer-Brühl hier gearbeitet. Als Soziologin. Zuletzt hier im Bildungsbüro der Stadt. Oft deutlich mehr als 8 Stunden am Tag.
Hier heißt es offiziell Ruhestandversetzung. Also ich bin aufgefordert, das in würdiger Form zu begehen.
Jetzt steht sie zwischen ihren Kollegen, die schon morgen ihre Ex-Kollegen sein werden, und dreht verlegen ein Sektglas zwischen den Fingern. Eine kleine, zerbrechlich wirkende Frau.
Also nochmal ganz herzlich persönlich und auch im Namen der Stadt. Vielen Dank. Diese Gedenkmedaille für treue Dienste.
Und jetzt beginnt ein neuer, aufregender Lebensabschnitt für Brigitte. Sie geht in einen Einsatz der Internationalen Friedensbrigaden nach Guatemala. Korrekt, Peace Brigades International, kurz PBI. Die PBI bieten Begleitschutz für Menschenrechtler und Umweltaktivisten an, die in ihren Ländern wegen ihres Engagements bedroht und verfolgt werden. Derzeit sind sie in Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Honduras, Nepal und Kenia aktiv. Katharina Ochsendorf ist Trainerin bei den Peace Brigades.
Es ist tatsächlich so, dass auch ganz regelmäßig dort Aktivistinnen und Aktivisten ermordet werden. Ja? Die werden einfach auf offener Straße erschossen. Die sind also tatsächlich physisch in Gefahr. Die Idee dahinter ist quasi, dass wir mit unserer Präsenz vor Ort, mit der Begleitung vor Ort dafür sorgen können, Gewalt gegen Aktivistinnen und Aktivisten abzuschrecken und so deren Handlungsspielräume aufrechtzuerhalten bzw. gegebenenfalls die auch zu vergrößern. Das heißt, wir mischen uns nicht in deren Entscheidungsprozesse ein, sondern wir beschützen und begleiten die.
Allerdings sieht Brigitte Fischer-Brühl nicht gerade aus wie ein Bodyguard. Sie ist 65 Jahre alt und sie wird keine Waffe bei sich tragen. Denn das lehnen die PBI ab. Unbewaffneter Personenschutz in Ländern, in denen Raub, Mord, Totschlag und Gewalt an der Tagesordnung sind. So erstaunlich es sein mag, die Peace Brigades gibt es schon seit 1981 und ihre Arbeit gilt als erfolgreich. Sie ist mit zahlreichen internationalen Friedens- und Menschenrechtspreisen gewürdigt worden, darunter eine Nominierung zum Friedensnobelpreis.
Wenn ich so klein bin, muss ich auf einen Fußballstein und die Tassen runterziehen.
Am nächsten Morgen treffe ich Brigitte Fischer-Brühl zum Frühstück in einem winzigen Apartment, das sie bis zu ihrer Abreise in 2 Wochen übergangsweise bewohnt. Die Wohnung, die viele Jahre ihr Zuhause war, hat sie aufgegeben. Ihr gesamtes altes Leben hat sie in Kisten verpackt. Sie erzählt mir, wie sie sich auf ihren Einsatz vorbereitet hat. 2 Jahre lang. Nach Feierabend, an den Wochenenden, oft bis tief in die Nacht. Die Peace Brigades nehmen nicht jeden.
Das ist ein relativ striktes Auswahlverfahren. Also erstmal muss man ganz viel lesen. Also man kriegt immer so Quadernos. Ich kann Ihnen das auch zeigen. Ich habe meins. Eigentlich ausgedruckt hier, weil ich das alles nochmal lesen muss.
Mit einem dicken, prall gefüllten Leitsordner kommt sie zurück. Landeskunde, Geschichte, Politik, Kultur, Konfliktmanagement, Organisation. Eine Art Fernstudium und alles auf Spanisch, inklusive schriftlicher Prüfungen.
Dann musste ich 1 Woche nach Belgien. Da war dann dieses Auswahlseminar. Da waren wir dann 10 Leute. Alle natürlich jünger als ich.
Brigitte braucht 2 Anläufe. Dann wird sie endlich für den Einsatz zugelassen. Ob sie sich trotz der guten Vorbereitung Sorgen macht?
Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Gewaltsituationen. Ich kenne ja keine Gewalt. Also ich kenne keine richtigen Bedrohungsszenarien und ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere.
In Guatemala wird sie 1 Jahr lang in einer WG leben. zusammen mit etwa 10 anderen Aktivisten aus verschiedenen Ländern der Welt, die um so viel jünger sind als sie, dass sie gut ihre Kinder oder sogar Enkel sein könnten. Ein Jahr lang wird sie auf jede Privatsphäre verzichten. Ihr Zimmer teilen und auch Küche, Bad und WC. Eine 6-Tage-Woche wird sie haben und jede Menge Arbeit. Ehrenamtlich und beileibe nicht ohne Risiko. Warum tut sie das? Was treibt sie an?
Also irgendwie, ja, ich meine immer, dass es mir saugut gegangen ist mein Leben lang. Also ja, habe ich persönliche Kleinkatastrophen gehabt, aber mein Gott, wie viele Leute trennen sich von ihren Männern? Also pff, ist ja nichts Besonderes. Ne? Und ich gehe jetzt in eine Situation, wo Menschen sind, für die das nicht so ist, die immer prekär leben, also die nicht wissen, was morgen ist und die gefährdet sind. Und das ist jetzt ein Jahr meiner Lebenszeit sozusagen, die ich dafür hergebe, dass diese Menschen ein bisschen mehr Sicherheit haben für das, was sie tun und für ihre Rechte einzustehen, als sie das haben, wenn ich nicht da bin.
Zwei Wochen später, Anfang Januar, fliegt sie ab. Nur ihren orangenen Koffer nimmt sie mit und einen roten Rucksack als Handgepäck. Darin auch ein kleiner Rekorder, um ein Audiotagebuch aufzunehmen. So wird sie uns mitnehmen auf ihre Mission. Mit Tonaufnahmen, Briefen und Berichten.
Bienvenidos a la ciudad de Guatemala, hora local 9:36 minutos pasadas de Libyan.
Landeanflug auf Guatemala Stadt nach 16 Stunden Flug und 9.605 Kilometern. Ein lichter Meer auf 1.500 Metern Höhe, umstanden von mächtigen Vulkankegeln. Zeitverschiebung 8 Stunden. Temperatur 23 Grad Celsius.
Ja.
Vielleicht ganz kurz, der guatemaltekische Kontext ist also einer, in dem 50% der Bevölkerung indigenen Gruppen angehören. Und 1960 begann ein Bürgerkrieg dort, der 36 Jahre ging und in dem sich quasi verschiedene Militärdiktaturen abgewechselt haben, die USA eine ganz zentrale Rolle gespielt haben und der in den Hochzeiten, gerade Anfang der 80er, genozidale Ausmaße angenommen hat.
So die Trainerin Katharina Ochsendorf. Mehr als 200.000 Menschen kamen dabei ums Leben. 1996 beendete ein Friedensabkommen den Bürgerkrieg. Das sollte auch die grundlegenden Menschenrechte und eine gerechte Landverteilung sichern. Doch bis heute hat sich die Situation für viele kaum verbessert. Auch die Aufarbeitung der Bürgerkriegsverbrechen kommt nur sehr schleppend voran.
Naja, ich war schon nervös natürlich. Ne? Tamara, die ich vorher kannte, und Elba, die ich noch nicht kannte, die haben mich nachts abgeholt. Ich kam spät um 10:30 oder so. Aber alle haben gewusst, dass jetzt eine ältere Frau kommt, ne? Eine Deutsche.
Alle, das sind Elba, Lali und Irene aus Spanien, Pedro aus Mexiko, Manon aus Frankreich, Meli aus Kanada, Marco und Corsin aus der Schweiz und Pauli aus Chile.
Liebe Daheimgebliebene, die ersten Tage sind vor allem damit vergangen, mir einen Überblick über das Stadtzentrum zu verschaffen.
Dadurch, dass die Häuser alle niedrig sind, sieht alles so ein bisschen schäbig und klein aus. Und es gibt überall hohe Mauern, du kannst in keinen Hof reingucken, du siehst nicht, was dahinter ist. Wenn da mal das Tor auf ist, siehst du in einen wunderbar begrünten Innenhof. Also das äußere Bild kann völlig täuschen. Aber es ist eben alles verrammelt, alles zu. Du gehst in eine Apotheke oder in ein Geschäft, da ist die Theke hinter einem Gitter. Und der Verkäufer reicht dir deine, was du auch willst, durch das Gitter durch und du bezahlst durch das Gitter. Oder die Supermärkte haben Bewaffnete dann hinter der Kasse stehen. Ist auch nicht so ein tolles Gefühl, ne? Vor fast jedem Laden steht einer mit so einer Pumpgun.
Inzwischen habe ich aber hier kaum noch eine freie Minute. Pro Tag gibt es mindestens 2 Orientierungseinheiten.
Massenhaft Informationen, die man sich schwer so merken kann erstmal. Einführung in das ganze Datensystem hier, in die Funktion des Büros, wer wo wie wann was macht.
Ich verstehe nichts, ich kann nichts rausbringen, keinen vernünftigen Satz. Es hakt überall immer. Da habe ich ja ein paar Mal gedacht, ich muss meine Sachen packen. Naja, Und dann ging es aber gleich weiter und jetzt ging es um die Sicherheitsfragen und das ist echt ein hartes Ding und ich frage mich, wie ich mir das alles merken soll.
Tatsächlich ist es so, dass wir ein sehr stringentes Sicherheitsmanagement selber haben.
Katharina Ochsendorf, die Peace-Brigadentrainerin.
Wenn man vorher schon das Gefühl hat, okay, ich habe schon voll viel jetzt gelernt, dann geht es dann nochmal los. Über die Begleiteten selber, über die aktuelle Situation. Wie sind die Sicherheitslagen? Wie sind die Zusammenhänge? Welche Informationen haben wir über welche Akteure?
Hallo, ihr Lieben. Die dritte Woche ist fast vorbei. Das Lernen hält an. Wir dürfen nur mit besonderen Bussen und Taxen fahren, die als sicher gelten. Und keiner von uns darf nach Anbruch der Dunkelheit allein auf der Straße unterwegs sein. Der öffentliche, sichere Busverkehr endet gegen 19 Uhr. Das heißt, dass man auch den kürzesten Weg mit dem Taxi fahren muss. Also mal schnell auf ein Bier mit Bekannten. Das geht nur, wenn einen danach jemand mit dem Auto nach Hause bringt. Oder man ein Taxi bestellt, auch wenn es praktisch nur um die Ecke ist.
22.10 Uhr, abends, nachts. Ich bin ganz alleine im Haus. Ich bin die Freitags-Permanente. Das heißt, alle anderen dürfen gehen und ich halte die Stellung hier. Bisher ist nichts passiert. Allerdings muss ich immer die Telefone mitnehmen. Das ist der Nachteil von dieser Rolle, dass man die Telefone eigentlich auch mit aufs Klo nehmen muss. Also mache ich jedenfalls.
Jederzeit könnten Menschenrechtsaktivisten anrufen oder Kollegen, die in einer brenzlichen Lage sind. Dann müsste Brigitte zum Beispiel das entsprechende Notfallprotokoll auslösen.
Das heißt, es gibt einerseits die physische Begleitung, das kann man sich ganz konkret so vorstellen, dass immer zwei Freiwillige mit den roten PBI-Westen, im Fall von Guatemala sind die Westen rot, gekennzeichnet als internationale begleitende Personen, tatsächlich mit den Menschen unterwegs sind. Das kann alles Mögliche sein, eine Demonstrationsbeobachtung oder so. Wir begleiten die auch auf ihren Reisen, bei Terminen, die sie haben. Gelegentlich begleiten wir die auch auf dem Weg zum Büro, auf dem Weg nach Hause.
Auf diese Weise wird potenziellen Angreifern deutlich gemacht, dass internationale Beobachter vor Ort sind.
Es ist aber nur ein Teil der Arbeit. Man muss sich das vorstellen als eine strategische Präsenz. Wir sind im Kontakt in Guatemala mit den guatemaltekischen Behörden, mit den entsprechenden Stellen. Das kann der lokale Bürgermeister sein. Das ist aber auch sowas wie der nationale Polizeichef. Das sind auf internationaler Ebene die Botschaften, bei denen wir die Situation der Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten regelmäßig vorstellen. Und denen haben wir schon erklärt, wer wir sind, dass wir ein internationales Netzwerk haben, dass wir quasi das internationale Auge sind, was draufblickt.
Und dieses internationale Netzwerk ist vielleicht sogar das Wichtigste von allem.
Da sind dann Parlamentarier drin zum Beispiel aus verschiedenen Ländern, große NGOs, teilweise auch Einzelpersonen des öffentlichen Lebens.
Und wenn den Begleiteten etwas passiert, zum Beispiel Angriffe oder Einschränkungen ihrer Rechte,
dann aktivieren wir dieses Netzwerk und die wenden sich wiederum entweder direkt an staatliche Stellen in Guatemala oder aber eben an andere Repräsentantinnen in den Parlamenten. Also dahinter steht ein Konzept von Abschreckung, das quasi die politischen Kosten erhöhen soll für die Akteure, die entweder selber Gewalt ausüben oder für staatliche Stellen in Guatemala, die zumindest die Gewalt gegen Aktivistinnen und Aktivisten nicht verhindern, was eigentlich ihre Pflicht wäre.
Von März an fährt Brigitte mit wechselnden Kollegen immer wieder kreuz und quer durchs ganze Land. Mal begleitet sie eine Umweltgruppe, die zum Beispiel den Bau einer Goldmine blockiert, weil der Einsatz giftiger Substanzen beim Goldabbau Erde und Grundwasser verseucht, mal einen Anwalt von Genozidüberlebenden, die ihren Fall vor Gericht bringen wollen, mal eine Gemeinde Landvertriebener, die versucht, in ihre angestammte Heimat zurückzukehren. 17. April. Department Alta Verapaz im mittleren Norden. Die Landschaft bergig und grün. Auf den Höhen Nebelwald.
Es waren 6, 3 Männer und 3 Frauen. Die eine Frau immer barfuß, auch nachher in der Stadt. Also diese alten Menschen da zu sehen, die ein fürchterliches Leben hinter sich haben, weil sie nichts hatten, weil sie diese Gewalt erlebt haben. Und diese Frustration, wir hatten mal ein Land, also wir hatten mal etwas, was uns gehörte. Und das einfach. Und dass sie eben so liebenswürdig sind. Und dass die eben so alt und gebrechlich waren und diesen Mumm noch haben, ihre Angst überwinden, in die Großstadt fahren, die für sie völlig fremd ist. Und wir kamen da raus und hätten beide heulen können, ja.
Juli, Guatemala Stadt.
Wir begleiten heute eine Gruppe bei dem Marsch für das Wasser. Heute ist der Tag der Erde, Dia de la Tierra. Und die sind aus dem ganzen Land zusammengekommen. Und jetzt gibt es einen großen Marsch von der Universität ins Zentrum. Und wir begleiten ihn und gehen mit. Sonne, Schatten, alles Mögliche, Musik, es gibt immer Wasser zwischendurch. Für uns ist das ein Spaziergang, aber alle anderen sind schon viele, viele, viele Kilometer weit gelaufen. Manche 5 Tage lang, um hier anzukommen. Ja, anstatt im Bus zu sitzen und nach La Puya zu fahren, haben wir eine Planänderung. Wir sitzen im Taxi und müssen woanders hinfahren. So ist das Leben bei PBI. Jeden Tag und jeden Moment eine Überraschung. Ja, es geht richtig los, richtig, richtig, richtig los. Wenn wir eben rausgehen, damit man das hören kann.
2. August im Hauptquartier.
Ja, Regenzeit ist hier echt unerfreulich, weil nichts mehr trocknet und auch im Haus ist es irgendwie feucht. Es muffelt alles so ein bisschen, das ist unschön. Vorgestern gab es ein Erdbeben, habe ich aber nicht gemerkt, war die Phase meines Tiefschlafes morgens 4 oder 5.
Jeder Einsatz muss nach Rückkehr sorgfältig dokumentiert und ausgewertet werden. Dazu kommen die Besuche bei den guatemaltekischen Behörden, Sitzungen, Netzwerkarbeit.
Ja, hier ist unglaublich viel los. Wir haben so viele Bitten, danach begleitet zu werden, dass wir eigentlich nicht allen nachkommen können. Es geht immer um das Gleiche. Es geht um das Land und es geht um Wasser und es geht um unklare Besitzverhältnisse und es geht darum, dass Leute eingeschüchtert werden, damit sie ihr Land, wenn sie es nicht freiwillig verkaufen, eben verlassen. Und da wird auch mal ein Haus angezündet oder vor dem Haus geschossen.
11. Oktober, Department Quiché im Nordwesten Guatemalas. Hochgebirge. Grüne, fruchtbare Ebenen und schroffe, karge Felslandschaft wechseln sich ab, von tiefen Schluchten zerrissen.
Also ewig lange Busfahrt und dann mit dem Pickup. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Schotterpiste. Also hoch in die trockenen Berge. Also wir sind ja total dreckig. Haare, Klamotten, ist alles voll Staub nachher. Also im Mund irgendwie, also das ist alles staubig. Und da kann auch kein Bus oder so hinfahren.
Wir begleiten die Organisation CPK auf einer Versammlung. Und es werden 125 Leute erwartet. Und wir sind hier gerade bei den Vorbereitungen.
CPK, der Quiché People's Council, der Rat der indigenen Volksgemeinschaft der Quiché. Eine Gruppe, die sich für die kollektiven Rechte der indigenen Völker in Guatemala einsetzt, die hier stark diskriminiert werden. Es geht um nichts weniger als das Recht auf Leben, Wasser, Land und Teilhabe. Und sie kämpfen gegen die massive Umweltzerstörung. Ihre Sprecherin ist Lolita Chavez.
Bueno, las abuelas y abuelos siempre nos hablaron de que las montañas y los bosques.
Unsere Großmütter und Großväter haben uns weitergegeben, dass Berge und Wälder Wesen sind wie wir. Sie sind unsere Brüder und Schwestern. Von alters her. Als wir sahen, dass viele große Trucks unsere Straßen passierten, wirklich enorme Trucks, schwer beladen mit großen Mengen an Bäumen, da hat uns das empört. Es ist für uns genauso, als würden sie unsere Brüder und Schwestern abtransportieren und sie haben ihnen Gewalt angetan.
Gewalt als Ware widerspricht eben nicht nur den praktischen Interessen der Bevölkerung, die da lebt, sondern das widerspricht eben auch ihrer Weltsicht. dass man den Wald eben als Ware benutzt. Und die Konsequenz daraus ist Umweltschutz und ganz modern gedacht. Die geht sozusagen lückenlos in eine völlig rationale Argumentation über. Die gehen zu der Waldbehörde und beschweren sich da und gehen denen auf die Nerven. Ne? Und dann machen sie so eine Aktion. Der LKW, ringsherum die Leute von der SEBK. Natürlich passt das den Besitzern nicht.
November. In Guatemala der Beginn der Trockenzeit. In Deutschland fallen die Blätter. Schneller als gedacht geht dieses Jahr zu Ende. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen.
Nee, ich habe nie Angst gehabt. Ich habe mich nie bedroht gefühlt. Ich war unsicher in vielen Situationen, aber eher so im Umgang mit den von uns Begleiteten, wie man sich verhält und so solche Dinge. Aber Angst habe ich nur gehabt, als unser Pickup ausweichen musste und mit dem rechten Vorderrad am Abgrund auf einem Stein stand, der sich auf einmal bewegte und ich nur die eine Idee hatte, wenn das Auto jetzt nach rechts runterkippt, musst du vom Pickup nach links runterspringen. Aber dann war einer von den Männern hinten abgesprungen und hatte mit einem Riesenschlag diesen, ich weiß gar nicht womit, ob der getreten hat, hat er den Stein unter das Rad, wie das oft, dass da Autos abstürzen. Das ist keine Seltenheit.
Was Brigitte mitnimmt aus diesem Jahr?
Also gerade jetzt am Ende so oft so ein Gefühl von totaler Hilflosigkeit. Ne? Ich hatte oft das Gefühl, du müsstest jetzt irgendwas machen noch, ja? Aber das Mandat der Peace Brigades erlaubt das da nicht. Wir haben ja kein Geld zum Beispiel, was wir jemandem geben können. Wir können niemanden finanziell unterstützen. Die Beziehungen, die Wirtschaftsbeziehungen, die Deutschland zum Beispiel nach Guatemala oder wohin auch sonst hat, dass man die immer auch darauf überprüfen muss, was deutsche Firmen da machen. Vielleicht sogar noch mit Steuermitteln. Also ich denke, dass auch da das ganz wichtig ist, eben die Zusammenhänge, die globalen Zusammenhänge klarzumachen. Wenn es uns hier gut geht, heißt das in manchen Fällen, dass es anderen schlecht geht. Und wie immer man das macht, muss ich für mich jetzt so einen Weg eben finden, wie ich damit umgehe irgendwie.
Das, was man jetzt hört, ist nicht etwa Silvester, sondern die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Also die heilige Nacht. Wir sind auf der Terrasse und schauen uns das Feuerwerk an. Und damit geht meine Zeit hier doch rapide dem Ende entgegen, blitzartig sozusagen. Egal wo ich bin, denke ich, das ist das letzte Mal. Irgendwie tut das immer ein bisschen weh, wenn man jetzt weiß, die Leute sehe ich jetzt nie wieder. Kann man dann eigentlich heulen fast. Wir leben ja so weit auseinander. Mal gucken, was da, welche Beziehungen sich aufrechterhalten lassen.